Ja, vielen Dank. Super. Eigentlich ist schon alles gesagt worden, oder einiges zumindest, vieles ist gesagt worden. Ich bin vorgestellt worden, da muss ich das nicht mehr machen. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich weiß auch nicht, wieso. Manchmal macht man einfach einige Sachen, weil man sie macht. Ne? Der Gerd ist sehr stolz darauf, dass es hier Gerd-Abende gibt, übrigens. Ich soll euch ganz lieb von ihm grüßen. Und er wird im November hier sein, hat er mir verraten. Und ja, für Hans-Abende, weiß ich auch nicht. Hochachtungsvoll, anspruchsvoll. Okay. Ja, es ist schön, hier predigen zu dürfen. Einige haben schon bei der Begrüßung den Druck auf mich erhöht, haben gesagt, dass sie ganz besonders tolle Sachen erwarten. Das ist super. Das hört man immer gerne. Und ich habe mich total auf die Predigt heute gefreut, weil als Wolfgang mich gefragt hat, ob ich das machen will, habe ich direkt ein Thema im Kopf gehabt. Und zwar ist es ein Herzensthema von mir seit 5 Jahren, seit 2013. Und ich will euch gleich erzählen, wie es dazu gekommen ist. Und dieses Thema beschäftigt mich immer noch total, weil es mein Leben direkt in mein Leben eingreift und mir ganz oft einen Spiegel vor Augen hält und mein Herz verändert. Und ich habe darüber noch nie gepredigt, weil ich mich nicht getraut habe. Und also schon gar nicht zu Hause in Münster, aber hier dachte ich so in Remscheid, denken die, ach, der Hans ist ein toller Typ, dem glauben wir das einfach mal. In Münster ist das nicht so einfach. Zumal wir noch in Münster jetzt gerade eine Predigtreihe zur Bergpredigt haben. Und da ist es dann so, dass man, also die geht schon ewig lang, also seit, ich glaube Ende Mai, Anfang Juni predigen wir die Bergpredigt. Wir sind jetzt bald durch damit. Und dann ist es so, man meldet sich für irgendeinen Sonntag und sagt, ja, ich predige am 15. September, habe ich irgendwann gesagt. Und dann kriege ich einen Text zugeschickt, über den ich predigen soll. Dann ist es der Text vom schmalen und vom breiten Weg. Und ich denke, oh nein. Bitte nicht das. Aber es geht noch weiter. Ah ja, die falschen Propheten. Ja gut. Das war letzten Sonntag, also eine Predigt, die wie ein saurer Apfel war für mich. Aber deswegen heute eine Herzenspredigt. Ein dankbares Thema für mich persönlich. Und zwar geht es um das Thema Großzügigkeit. Großzügigkeit ist so ein Thema, ich habe da nie groß drüber nachgedacht, weil ich dachte immer, das bin ich doch. Ich bin echt ein cooler, entspannter Typ, zumindest wenn ich einen guten Tag habe. Aber es gibt so Situationen, ich weiß nicht, ob ihr, euch geht's vielleicht nicht so, weil ihr schon weiter seid in eurer Entwicklung. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich was bei eBay einstelle zum Verkaufen, gucke ich da jeden Tag nach, ob endlich jemand bietet und ob sich Leute überbieten. Weil ich möchte ja möglichst viel dafür kriegen. Oder wenn ich weiß, es gibt irgendwo was günstig oder ich kann irgendwo günstiger tanken, dann fahre ich lieber noch einen extra Weg, verschwende dafür einen Haufen kostbare Zeit und bin nachher total stolz, dass ich vielleicht 80 Cent gespart habe oder so. Wenn man darüber nachdenkt, ist das total bescheuert. Oder ich denke immer noch, wenn ich Auto fahre und hektisch auf der Straße jemanden überhole, dass ich dann schneller bin. Also bis zur nächsten roten Ampel, denke ich das. Und im Überholvorgang habe ich mindestens einmal geflucht, war mindestens zweimal überheblich über den anderen Autofahrer und habe gehofft, dass ich keinen Frontalcrash mit dem entgegenkommenden Fahrzeug mache. Oder ich stehe an der Kasse im Supermarkt und dann fange ich an, mich zu ärgern über die Schlange an der anderen Kasse, weil es da irgendwie schneller geht. Und weil vor mir wieder einer steht, der sein Kleingeld nachzählt. Und ich denke, boah, so ein Penner. Habgier. Ich möchte etwas haben, was andere nicht haben. Ich möchte schneller sein als andere. Ich möchte mehr Geld bekommen als andere für irgendwas. Ich möchte haben, haben, haben. Und ich glaube, das ist das Gegenteil von dem, was Großzügigkeit bedeutet. Und ich will heute mit euch in diese Gedankenwelt hineingehen, euch damit reinnehmen, immer mit der Frage, wo hast du deine Baustelle in diesem Thema? Und ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht aus den Sprüchen 11, Vers 24 bis 25. Wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Ja, das können wir ein bisschen stehen lassen. Herbst 2012, bin ich mit meinem Papa nach Rumänien gefahren. Wir kommen von dort, ich bin dort geboren und wir sind Deutschstämmige, sind irgendwann ausgewandert, Anfang der 80er Jahre. Und mein Papa war zu dem Zeitpunkt seit 25 Jahren nicht mehr da gewesen. Und ich war ein halbes Jahr vorher noch dort gewesen mit ein paar Leuten aus unserer Gemeinde. Wir haben da eine Tour gemacht und dann habe ich ihm davon erzählt und seine Augen leuchteten. Und ich habe ihn gefragt, sollen wir nicht nochmal dahin fahren? Willst du da nochmal hin? Und er sagte, ja, wenn du das organisierst, können wir das machen. Und dann habe ich uns einen Flug gebucht und wir sind da hingefahren. Und ich bin sehr dankbar für diese Reise, auch wenn sie teilweise anstrengend war, weil er mir auf dieser Reise einige Sachen erzählt hat über unsere Familie, die ich noch nicht wusste. Und eine dieser Geschichten hat mein Herz total berührt. Und ich habe im Nachhinein gemerkt, dass Gott total zu mir gesprochen hat dadurch. Es geht um meine Oma, also seine Mama. An die kann ich mich relativ wenig erinnern. Die ist gestorben, als ich 5 war. Und meine Oma war Lumpenschneiderin. Die hat für arme Leute Klamotten genäht. Die haben irgendwelche, so einen Sack mit Stoff mitgebracht oder alten Sachen und die hat was Neues dafür zusammengenäht und hat dafür von denen Eier gekriegt oder Erdbeeren oder keine Ahnung. Und mein Opa war Maurer vom Beruf und Pastor. Der hat die erste Pfingstgemeinde in Rumänien gegründet, Anfang des 20. Jahrhunderts, so 1920 rum, und hat dann für seine Familie ein Haus gebaut und für seine Gemeinde ein noch größeres Haus gebaut. Also er hat ein großes Grundstück gehabt, wo 2 Häuser drauf standen. Ein kleines für die Familie, ein großes für die Gemeinde. Und da sind dann die Leute sonntags und wochentags zusammengekommen, haben gebetet und Gott gefeiert. Dann gab es den Zweiten Weltkrieg. Und zu diesem Zeitpunkt hatte diese Familie 5 Kinder. Mein Papa war der jüngste von denen. Und es begann eine harte Zeit, insbesondere nach dem Krieg. Der Krieg war verloren und die Deutschstämmigen wurden enteignet. Und im Zuge der Enteignung sah es so aus, dass ein rumänischer Unternehmer, das war jemand, der Milchprodukte verarbeitete zu Butter und Käse, dass der auf ihr Grundstück kam. Und die haben gesagt, da steht ein wunderschönes großes Haus, da kannst du deine Käserei eröffnen. Das war das Gotteshaus. Und dieser Mann ist mit seinen ganzen Sachen, Utensilien da angekommen und ist ins Gemeindehaus reingegangen, hat die Sachen zur Seite geschoben, die da waren und hat da seine Sachen aufgebaut. Mein Opa hat zu ihm gesagt, du darfst hier Käse machen. Aber wenn du sonntags deine Klamotten hier nicht wegräumst in die Scheune da hinten, damit wir Gottesdienst feiern können, dann überlasse ich das dem lebendigen Gott, wie er das mit dir regelt. War vielleicht ein bisschen manipulativ, aber der hat Schiss gekriegt. Der hat Schiss gekriegt und hat dann immer sonntags seine Sachen weggeräumt. So ging das Ganze ein paar Monate. Die Familie meines Vaters hatte Hunger. Die hatten nicht viel zu essen. Es war alles sehr knapp, die hatten 5 Kinder und haben die kaum durchgekriegt. Und auf ihrem eigenen Grundstück wurde die Milch geliefert, wurde Käse gemacht, Butter gemacht, Joghurt und es wurde wieder weggebracht. Die Familie hatte Hunger, monatelang. Irgendwann hat meine Oma genug zusammen gehabt, um für ihre Kinder Pfannkuchen backen zu können. Nach langer, langer Zeit mal wieder. Ein Riesenfest. Und sie hat Pfannkuchen gebacken und hat den beiden Ältesten 2 Pfannkuchen auf den Teller gelegt und hat gesagt, jetzt geht ihr bitte rüber zu dem Mann, der Käse macht und bringt den Pfannkuchen. Das ist unser Gast, der ist hier bei uns auf dem Grundstück. Und wir sind hier mit ihm zusammen und wir bringen ihm jetzt Pfannkuchen. Es gab einen riesen Aufstand in der Familie. Selbst mein Opa hat den Kopf darüber geschüttelt und fand es eigentlich nicht richtig. Die Kinder fanden es schon gar nicht richtig, weil die haben den alle gehasst. Die haben gesagt, warum sollen wir dem was bringen? Der hat uns nie was gegeben. Nie. Der ist böse zu uns. Meine Oma hat darauf bestanden. Sie hat gesagt, das ist Gottes Wille. So sollen wir handeln. Wir sollen großzügig sein. Dann sind die dahin, haben dem das gebracht. Und es muss wohl wie im Film gewesen sein, dass dieser Mann angefangen hat zu weinen. Er hat sich geschämt. Er hat gesagt, es tut mir so leid. Ich sehe euch hier. Ich habe mich noch nicht überwinden können, euch was zu geben. Weil ich dachte, ihr seid Deutsche, ihr verdient das, dass ihr leidet. Und ist dann in das Haus meiner Großeltern gekommen und hat gesagt, solange wie ich hier bei euch bin, werde ich euch immer versorgen. Mit Milch, mit Käse, mit Butter. Und ich werde auch nicht mehr im Gemeindehaus arbeiten. Ihr könnt das nutzen. Ich werde hinten in die Scheune gehen. Diese Geschichte hat mich total berührt, weil sie irgendwie zeigt, dass viele von uns vielleicht in ihrem Kopf sagen, ja klar bin ich großzügig, das ist voll entspannt, großzügig zu sein. Aber im Herzen, wenn es wirklich drauf ankommt, wenn es wirklich eng wird, ist es schon ganz oft so, dass wir denken, boah nee, muss das jetzt wirklich sein? Ein paar Monate später bin ich aus der Gemeindeleitung in Münster rausgegangen und aus der Regioleitung. Es war mir schon länger klar, dass ich diesen Schritt tun sollte. Und Leute haben zu mir gesagt, Gott wird dir was Neues geben. Und ich dachte, ja cool, was ist es denn? Und dann spricht Gott sehr deutlich zu mir und sagt, ich will, dass du lernst, großzügiger zu sein. Und ja, wieso ich? Ich großzügiger? Noch großzügiger? Und ich dachte, vielleicht habe ich mich verhört. Und dann gab es ganz viele Situationen. Es ging los. Es ging los, dass Sachen passiert sind, wo Gott seinen Finger drauf gelegt hat. Wir machen einen Videoabend bei mir zu Hause. Freunde von mir, teilweise aus unserer Gemeinde, fahren nachher nach Hause. Ich kriege einen Anruf von einer Freundin, die sagt, kannst du noch mal rausgehen? Vielleicht liegen da noch 10 Euro von mir am Fahrradständer. Ich hatte die Lose in der Tasche. Jetzt sind sie weg. Ich gehe hin, 10 Euro sind nicht da. Ich rufe zurück, nö, tut mir leid. Sie sagen, scheiße. So, ja, wieso nur 10 Euro? Ja, wenn du wüsstest. Okay. Und dann sagt Gott zu mir den ganzen nächsten Tag, gib ihr 20 Euro. Und ich kann ja doch nicht 20 Euro geben. Wie sieht das aus? Bin ein Almosengeber oder was? Und ich wusste auch, sie haben ein Problem damit, Geld anzunehmen. Und so geht das los. Und ich musste mich so oft überwinden zu geben und ich musste mich so oft überwinden zu nehmen, entgegenzunehmen. Und immer wieder hat Gott seinen Finger auf Stellen in meinem Leben gelegt, wo er mir gezeigt hat, hey, es wird Zeit, hier anzufangen, großzügiger zu sein, freigebiger zu werden. John Wesley, der die Methodisten gegründet hat, der hat gesagt, dass Großzügigkeit ein notwendiger und unverzichtbarer Aspekt der Jüngerschaft ist. Und er sagt, es ist wesentlich für dein seelisches Wachstum, und das ist wesentlich für den Dienst der Kirche. Das heißt, der Dienst der Kirche, der Dienst der Gemeinde ist sehr armselig, wenn keine Großzügigkeit da ist. Wenn man knausert, wenn man immer sparsam ist. Und da rede ich nicht in erster Linie von Geld. Da rede ich von anderen Dingen. Wie du deine Gaben einbringst, deine Zeit, deine Ressourcen, deine Geduld. Und John Wesley hat diesen Satz gesagt, wirb so viel du kannst, spare so viel du kannst und gib so viel du kannst. Das finde ich eigentlich ganz nett. Wir haben beim Freakstock dieses Jahr, bei der Freakstock-Kollekte im Vorfeld eine sehr, sehr heiße Diskussion gehabt, weil die Person, die mir zusammen den Abschlussgottesdienst durchgeführt hat, geleitet hat, die Sarah, hat gesagt, ich glaube, Gott will, dass wir nicht nur hineingeben, sondern auch herausnehmen können. Und wir haben das mit einigen Leuten diskutiert und alle haben gesagt, ja, sich was zu nehmen ist prinzipiell total cool, aber ob es der richtige Rahmen ist, Es wäre schöner, so einen kleinen Geschützerahmen zu haben. Sonst bei den ganzen Punks, die dann denken, geil, ich kann mir Geld rausnehmen, fupp. Und die Diskussion wurde immer härter und wir saßen dann noch am Sonntagvormittag zusammen und wir waren uns immer noch nicht einig. Bis Sarah sagte, ich werde das nicht vorne ansagen, wenn ich das so nicht sagen kann. Weil ich glaube, dass Gott uns freisetzen möchte. Nicht nur im Geben, sondern auch im Nehmen. Und dann haben wir uns das getraut. Und ich bin ja geborener Optimist, Pessimist. Wir haben angesagt, wohin wir die Kollekte spenden zu gleichen Teilen. An Timothy Project und dann Global Nomads. Und damit die Leute das auch vorher wissen. Und dass sich auch jeder was nehmen kann, der sich was nehmen möchte. Und die, ich glaube, vor 2 Jahren betrug die Freaksocks-Spende am Sonntag um die 3.000 Euro. Und ich habe dann gescherzt, habe gesagt, naja, es werden wohl 1.000 zusammenkommen und dann 500 teilen, 500 teilen. Letztendlich sind 7.000 Euro zusammengekommen, obwohl nicht mehr Leute da waren und obwohl so viele Leute sich Geld rausgenommen haben, dass einige gesagt haben, scheiße, ich habe nur Leute gesehen, die sich was genommen haben. Ist überhaupt was da reingekommen? Ich glaube, es ist notwendig, dass wir freigesetzt werden. Eine Freisetzung im Geben und im Nehmen. Galater 5, 22 sagt, der Geist dagegen bringt als Ertrag Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Gegen all das hat das Gesetz nichts einzuwenden. Es sind Früchte des Geistes. Großzügigkeit ist etwas, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirken möchte. Warum? Weil es ein Wesen Gottes ist. Es liegt im Wesen Gottes, großzügig zu sein. Das erste Wunder, das Jesus tut, ist, dass er auf der Hochzeit zu Kana Wasser in Wein verwandelt. Und nicht nur ein bisschen Wein, sondern umgerechnet circa 700 Liter Wein. Also gut 1000 Flaschen. Meine Schüler würden sagen, ey, der übertreibt voll. Und dann steht da in Johannes am Ende dieses Berichts, so tat Jesus sein erstes Zeichen und offenbarte seine Herrlichkeit. Das heißt, der Messias übt seinen Auftakt durch Großzügigkeit. Er ist großzügig. So geht's los mit Großzügigkeit. Oder was hier schon erwähnt wurde heute, dass Jesus mit ein wenig Brot und ein paar Fischen Tausende von Menschen satt macht. Und danach bleibt noch ganz viel übrig. Also Gott beschenkt so, dass ganz viel übrig bleibt danach. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo Gott als Vater dargestellt wird von Jesus. Und der Sohn haut ab von zu Hause und verprasst sein ganzes Erbe. Und bringt das durch mit Nutten und mit Drogen und mit Partys. Und irgendwann kommt er zurück wie ein geschlagener Hund. Und der Vater freut sich so sehr über ihn, dass er eine Party schmeißt. Er schlachtet das Mastkalb. Er schenkt ihm den goldenen Ring. Und die anderen schlagen sich die Hände über den Kopf zusammen. Sagen, es kann doch nicht sein. Wieso rechnet er das nicht auf? Großzügigkeit. Oder Jesus steht am See und sieht, dass seine Jünger nichts gefangen haben. Die Fischer sind. Und dann tut er ein Wunder. Er handelt übernatürlich. Und er sagt, werft das Netz zur anderen Seite aus. Und die fangen so viele Fische, dass das Boot fast untergeht. Also halb so viel wäre auch schon cool gewesen. Aber nein, es ist mal wieder übertrieben. Gott ist mega übertrieben. 2. Korinther 9. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt. Er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Was kann ich konkret tun? Eine Freundin von mir, die Lisa, hat mal in der Predigt die Geschichte erzählt, dass sie in Münster am Bahnhof vorbeigegangen ist und da sagt ein Typ, hast mal ein bisschen Geld für mich. Und sie hatte den Impuls, ich soll ihm was geben und sagt, ja klar, holt das Portemonnaie raus, da ist nur noch ein Zehner drin. Scheiße, Mist. Und dann gibt sie ihm diese 10 Euro. Und er fängt an zu weinen. Und sie sagt, in was für einer kranken Welt und in was für einer verrückten Welt leben wir eigentlich, wenn wir die Seele eines Menschen mit 10 Euro berühren können. Wie verrückt ist das? Lukas 6, 30 sagt Jesus, gib jedem, der dich bittet. Und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Ich glaube, das bedeutet nicht, dass ich, wenn sich jemand eine Gitarre von mir ausleiht, dass ich sage, ach, der kann sie behalten. Da bin ich schon ein bisschen eigen. Aber ich glaube, ich habe es gehört, Johannes, ich habe es gehört. Wir reden danach drüber. Ich glaube, dass es ein ganz cooles Prinzip ist, wenn mich jemand zum Essen einlädt, wenn jemand sagt, komm, ich übernehme die Rechnung für dich, und ich sage dann, ja, beim nächsten Mal übernehme ich dann, ne? Kennt ihr das? So sagen, ne, lass mal. Übernimm du das mal bei jemand anderem. Und gib das mal so weiter. Also, verteile Großzügigkeit wie einen Schneeball. Und frag dich immer, worin kann ich Großzügigkeit üben und leben? Kann ich großzügig darin sein, zu sagen, ich verschenke Zeit? Ich verschenke Zeit, was eines der wertvollsten Güter unserer heutigen Zeit ist. Wie ist es mit Geduld? Zu sagen, ich will mich nicht ärgern, wenn es hier woanders schneller geht, sondern will mal überlegen, wofür könnte ich heute dankbar sein? Und Gott Danke sagen. Sind es Lebensbedingungen, die es dir ermöglichen, großzügig zu sein? Hast du vielleicht einen schönen Garten, wo du mal sagen kannst, hey, ich lade mal ein paar Leute ein in meinen Garten, weil sie schön da zu sitzen. Oder hast du ein Auto, das du ganz oft nicht brauchst und sagen kannst, ich könnte das mit anderen Leuten teilen, die es brauchen. Hast du ein Haus, das es dir ermöglicht, gastfreundlich zu sein, Gäste aufzunehmen? Meine härteste Lektion in Sachen Großzügigkeit ist die Vergebung. Großzügig in der Vergebung zu sein. Und Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 22, als er gefragt wird, Herr, wie oft sollen wir denn vergeben? 7 Mal oder was? Dann sagt er 7 mal 70 mal. Das heißt, er sagt, immer wieder. Vergib immer wieder bis zur Vollendung. Und das finde ich, das ist, glaube ich, für uns alle eine Riesenherausforderung. Und besonders, wenn Menschen einem wehgetan haben, wenn Menschen einen enttäuscht haben, wenn Menschen einen angelogen haben. Vielleicht zum wiederholten Male. Dann zu sagen, ich vergebe dir. Ist es nicht ein bisschen billig? Ist es nicht ein bisschen einfach? Muss man da nicht mal drüber reden? Über so ein paar Sachen? Und ich möchte gerne diese Predigt beenden mit einer Bibelstelle. Die dieses göttliche Prinzip sehr gut verdeutlicht. Und zwar ist es so, dass Jesus nach seinem Tod den Jüngern wieder begegnet. Und in der Zeit zwischen Jesu Verhaftung, seiner Leidensgeschichte und seiner Auferstehung ist ein bisschen was passiert bei den Jüngern. Einer der herausstechendsten Charaktere war Simon Petrus. Simon war so ein Draufgänger, der wusste immer, wo es lang geht. Der hat auch immer als erstes geredet und war wahrscheinlich auch der lauteste von allen. Und Simon Petrus hat vorher schon gesagt, Jesus, bevor dir irgendwas passiert, nur über meine Leiche, Kollege, nur über mich. Und Jesus sagte, ey, halt mal den Ball flach, Simon Petrus, halt den Ball flach. Und bei den ganzen, wie Simon Petrus sich den Mund so voll genommen hat, passieren verschiedenste Dinge. Also erst geht Jesus in den Garten zum Beten nach dem Abendmahl, nach dem Passamahl, und er nimmt Simon mit 2 anderen Jüngern und sagt, ey, kommt, es steht mir eine harte Zeit bevor, ich brauche euch jetzt. Könnt ihr bitte wachen und beten? Ah ja, klar, kein Thema. Sind sie aber leider eingeschlafen. Ist doch blöd, nach so einem Passamahl mit viel Wein und lecker Fleisch und so, dann noch wachen und beten. Und das passiert dreimal schläft Petrus immer wieder ein. Dann wird Jesus verhaftet und Petrus organisiert sich ein Schwert und stellt da einen riesen Schlamassel an. Obwohl Jesus vorher gesagt hat, lass das mit dem Schwert. Bring noch alles durcheinander, Jesus muss die Sache noch irgendwie regeln. Dann steht Jesus vorm hohen Gericht. Leute erkennen Petrus, sagen, ey, bist du nicht auch einer von diesen Jesus-Leuten? Und er sagt, nee, ich nicht. Ich doch nicht. Das passiert auch dreimal. Dreimal verleugnet er seinen Jesus. Und als Jesus gestorben ist, macht es Petrus genau wie die anderen, er verpisst sich. Er läuft weg, versteckt sich, weil er Angst hat. Keine große Erfolgsgeschichte. Und jetzt kommt Jesus zurück, er erscheint seinen Jüngern und sie essen zusammen. Und dann nimmt Jesus den Petrus mal mit zur Seite. Sagt Petrus, komm mal mit. Und Petrus denkt, ah, es musste kommen, es musste jetzt kommen. Das ist so peinlich. Das ist so peinlich. Und es ist doch klar, was kommen muss. Es muss kommen, dass Jesus sagt, Petrus, habe ich es dir nicht vorher gesagt? Du sollst dir den Mund nicht so voll nehmen. Wer hoch hinaussteigt, der kann ganz tief fallen. Ne? Hast du es gemerkt? Von wegen, dir wird nichts passieren, nur über mich. Petrus, ich vergebe dir, aber ich bin auch echt enttäuscht, dass du mich dreimal verraten hast. Das habe ich mit ans Kreuz genommen. Harte Geschichte. Petrus, ich hoffe, das ist dir eine Lehre und du backst jetzt kleinere Brötchen. Weil du bist doch irgendwo auch Vorbild für die anderen, oder? Petrus? Also das wäre meine Herangehensweise gewesen. Jesus sagt zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortet ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Und dann fragte er ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Schafe zur Weide. Und zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Und er sagte zu Jesus, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Und ich glaube, dass Jesus ihn nicht dreimal gefragt hat, weil er ihn ärgern wollte oder bloßstellen wollte, sondern weil er sagen wollte, das sind die wichtigen Dinge, auf die es ankommt. Erstens, hast du mich lieb? Ja, habe ich. Zweitens, zweite Frage, ganz wichtig, hast du mich lieb? Ja. Ah, eine dritte habe ich auch noch, hast du mich lieb? Ja. Okay, und dann kommt nichts mehr? Nein, dann kommt nichts mehr. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Und lass uns beten, dass wir offen werden für diese Gnade, dass Gott wirklich unser Herz verändern kann, dass wir Jesus-Leute sind, die dafür bekannt sind, dass sie großzügig sind. Dass sie großzügig sind in der Liebe und in der Gnade. Dass wir nicht aufrechnen, was andere Menschen uns getan haben, womit andere Menschen uns Schaden zugefügt haben, obwohl es vielleicht gerecht wäre, obwohl es richtig wäre. Obwohl es richtig gewesen wäre, diesem Typen keine Pfannkuchen zu bringen. Obwohl es richtig gewesen wäre, dem Petrus mal zu sagen, Petrus, das war keine Heldentat von dir. Du hast ziemlich viel durcheinander gebracht. Obwohl es vom menschlichen Maßstäben her richtig wäre, es so zu machen, zu sagen, Gott, was sind deine Maßstäbe? Jesus hätte auch eine Rechnung aufmachen können mit Petrus. Stattdessen fragte ihn dreimal, liebst du mich? Und das war's. Amen. Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist und dass du ein großzügiger Gott bist. Dass du echt übertrieben beschenkst. Dass es dein Wesenzug ist, mehr zu geben, als wir brauchen. Und dass du uns vor allen Dingen viel, viel mehr Liebe gibst und viel mehr Gnade, als wir uns vorstellen können. Ich danke dir dafür, dass du nicht kleinkariert unsere Schwächen aufrechnest und uns vor Augen hältst, sondern dass du jetzt hier bist und dass du dreimal fragst, liebst du mich? Komm, Jesus, komm in mein Leben. Komm in das Leben von jedem, der hier ist, und verändere unsere Herzen, dass wir dir ähnlicher werden und dass diese Auswirkungen sichtbar werden in unserem Leben, dass dein Reichtum sichtbar wird in unserem Leben, der Reichtum an Gnade, an Liebe, an Geduld, an Zeit, an irdischen Dingen, dass wir das wirklich erleben dürfen, dass wir das empfangen dürfen und dass wir es weitergeben dürfen. In deinem Namen, Jesus. Amen.